Der Amboss Podcast. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Ernährung als Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Ja, und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Gesprächs. Ich sitze hier noch mit Niklas Oppenrieder zusammen im Amboss-Studio, dem medizinischen Leiter der ärztlichen Organisation PAN, Physicians Association for Nutrition. Hi Niklas.
Hallo.
Im ersten Teil hatten wir ja bereits über den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit des Einzelnen und auf das Gesundheitssystem gesprochen. Und nun wollen wir uns genau angucken, welches Ernährungsmuster ist es denn, das gesundheitsfördernd wirkt und über welche Mechanismen im Körper wird dieser Effekt erreicht. Ja, Niklas, was kann man zu gesunden Ernährungsmustern sagen? Wir alle wissen, es ist gesund, Obst und Gemüse zu essen. Aber gibt es hier konkrete Erkenntnisse, empirische Daten, auf die wir diese Ratschläge basieren können?
Die gibt's, genau. Und du hast aber schon, eigentlich hast du schon alles Wichtige gesagt. Wir können
Obst
aufhören.
Und Gemüse.
Obst und Gemüse. Eat your fruits and veggies. Das ist witzig. Also genau, Ernährungswissenschaften, Ernährungsmedizin, das wird ja häufig, hatten wir zu Beginn des ersten Gesprächs schon gesagt, so ein bisschen als Soft Science anerkannt und die in den, gerade wenn man, sage ich mal, Alltagsmedien konsumiert, dann scheint das auch häufig widersprüchlich und dann schießen sich die Medien auf einzelne Lebensmittel ein und dann sind die gut und dann sind die doch wieder nicht so gut. Und das scheint sehr schwierig zu erforschen zu sein und dementsprechend scheint man oder kommt, glaube ich, an bei vielen Menschen, dass das sowieso alles nicht so sicher ist und man sich dann deswegen vielleicht gar nicht damit beschäftigt oder eben im Zweifel einfach so weiter isst, wie man das tut. Mhm. Und es ist in der Tat natürlich so, dass Ernährungswissenschaften oder der Einfluss von Ernährung auf Gesundheit nicht so ganz einfach zu erforschen ist, wie das jetzt vielleicht bei einem Medikament der Fall wäre. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Wir haben auf unserer Seite pan-int.org haben wir ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Mhm. Das habe nicht ich geschrieben, deshalb kann ich gut sagen, dass ich das tatsächlich ziemlich gut finde. Und da werden ein paar Punkte genannt. Ein sehr plausibler und oder eingängiger Grund ist zum Beispiel der, dass unsere liebste Form der Studie eigentlich der RCT ist, der randomisierte, kontrollierte Trial. Und wenn man sich das jetzt für Ernährung überlegt, wird einem schon klar, dass das relativ schwierig ist. Ich kann zumindest, wenn ich wirklich ein Ernährungsmuster und, sag ich mal, die Endstrecke oder die Entwicklung einer chronischen Erkrankung mir anschauen will. Ich kann natürlich ein RCT dazu machen, was das bringt, irgendwie 5 Blaubeeren zu essen bezüglich der Blutdruckveränderung versus eines Medikaments. Das kann ich machen, ein paar Wochen vielleicht. Dann habe ich aber unfassbar viele Confounder auch auf jeden Fall. Also gut, sowas kann ich machen. Das bringt mich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel weiter in dem, was ich ja eigentlich wissen will, nämlich was sollen die Leute grundsätzlich essen, um gesund zu leben, chronische Erkrankungen zu verhindern. Wenn ich das machen will, dann müsste ich die Leute zwingen, einem bestimmten Ernährungsmuster zu folgen. Und das müsste ich eigentlich über Jahrzehnte tun. Und das ist einfach irrealistisch. Genau, das ist nicht machbar. Mhm. Also die längsten Studien, die das tatsächlich machen, die gehen ungefähr so ein Jahr. Das ist schon ziemlich bombastisch. Da kann man natürlich sich dann verschiedene Parameter anschauen. Aber wie gesagt, die letztliche Entwicklung dieser chronischen Erkrankung, die werde ich da nicht wirklich sehen. Und dann ist natürlich auch häufig das Problem, gerade bei Beobachtungsstudien in den Ernährungswissenschaften, dass ich Leute, gesundheitsbewusste Menschen habe, die sich grundsätzlich eher anhand entsprechender Empfehlungen ernähren, die aber gleichzeitig wenig rauchen, wenig trinken, sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Das ist auch immer ein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Also da gibt es verschiedene Kritikpunkte, warum Wissenschaft in diesem Bereich schwierig ist. Ich würde aber behaupten, und das ich glaube, mit dieser Behauptung folge ich den Standpunkten der meisten Ernährungs- oder ernährungsmedizinischen Organisationen dieser Welt, dass man aus dieser Forschung, die da ist, auf all diesen verschiedenen Ebenen unserer schönen Evidenzpyramide, dass man sich daraus wunderschönen Puzzle zusammenbauen kann und da eine ziemlich klare Richtung gewiesen bekommt. Und der Witz dabei ist eigentlich tatsächlich, dass das natürlich wunderschön ist, wenn wir da mehr Forschung bekommen und das in all seinen Details irgendwie zerlegen können, dass sich aber das Muster, das sich da rausschält, sich von der Soft Science, die wir im Kopf haben, gar nicht so sehr unterscheidet. Also das ist sicher auch ein Problem der Ernährungswissenschaften, dass sich die Empfehlungen da eher manifestieren, als dass das irgendwie aufgelöst wird oder irgendwas ganz dramatisch Neues passiert. Und das ist dann natürlich nicht so sexy wie irgendeine
neue dramatische Erkenntnis, ja, richtig.
Genau, aber letztendlich und dementsprechend wissen eigentlich fast alle Menschen, was gesunde Ernährung ist. Aber genau, vielleicht.
Es ist trotzdem schön, das zu basieren auf ein paar Beobachtungen und aus diesem Puzzle, dieser Ernährung, dieser empirischen Studienpyramide, von der du sprachst quasi. Also ja. Vielleicht kannst du uns ja mal sagen, woraus hier was zusammengepuzzelt wurde.
Genau, wir starten mal. Also genau, das ist auf jeden Fall schön und das ist auch schön, glaube ich, für uns als Medizinerinnen und Mediziner, weil das natürlich was ist, an was man dann deutlich eher, auf was man sich eher verlassen
so
kann.
Ist es.
Und was auch spannend ist, im besten Fall irgendwann im Medizinstudium eingebettet, was man lernen kann, wie Pharmakologie,
sag ich jetzt mal.
Genau. So, und wenn man sich jetzt, sag ich mal, drei Puzzleteile können wir uns ja mal ganz grob anschauen. Das sind einmal natürlich Beobachtungsstudien, die man sich anschauen kann. Das sind natürlich die ganzen Mechanismen auf biochemischer Ebene, die man sich anschauen kann. Und das sind am Ende auch klinische Studien. Hatte ich ja gerade gesagt, ein paar RCTs zum Beispiel gibt es auch zu dem Thema, zu verschiedenen Erkrankungen und so weiter. Das ist jetzt natürlich, genau, die Puzzleteile in sich sind natürlich wieder
auch
deutlich weiter
unterschiedlich.
In ihren wissenschaftlichen Methoden und Betrachtungen. Aber das können wir mal so grob durchgehen für heute.
Lass uns doch mit den Beobachtungsstudien anfangen,
genau,
oder?
Genau, wir gucken mal, was ich da als, also es gibt, da gibt es auch viel schon aus den 20er und 50er Jahren gibt es große Beobachtungsstudien, was hier in den letzten Jahren weltweit ganz recht viel zitiert und diskutiert wurde, war die Epic-Oxford-Studie. Nurses Health Study ist eine andere große Studie, die gerne sich angeschaut wurde. Was ich sehr schön finde, was nicht eine konsistente Studie ist, aber was sich zur Erzählung irgendwie ganz schön eignet, auch um zu gucken, warum macht man denn Beobachtungsstudien, sind die sogenannten Blue Zones.
Ja.
Das sind die Regionen auf der Welt, in denen die Menschen am ältesten werden und auch am gesündesten altern. Also die wenigsten chronischen Erkrankungen, die wenigsten Demenzerkranken, die geringste Mortalität im mittleren Alter, also so der klassische, weiß ich nicht, Herzinfarkt mit Paar und 60 oder Paar und 50, der ist da eben recht selten. Diese fünf Blue Zones sind über die ganze Welt verteilt, von Kalifornien über Japan, Griechenland, Italien, Costa Rica. Und das finde ich ganz schön, weil das zeigt ja, was eigentlich eine Beobachtungsstudie vielleicht als erstes mal machen soll. Nämlich man guckt sich an, okay, bei wem funktioniert es denn anscheinend gut?
Ja.
Auch wenn da vielleicht noch andere Parameter eine Rolle spielen. Wo könnte ich denn ansetzen, um zu gucken, ob das dann Erfolg auch in anderen Settings quasi erfolgreich ist? Und die Blue Zones wurden auch schon das ist in den 50er Jahren zum ersten Mal aufgefallen, dass da in bestimmten Orten der Welt eben die Menschen so sehr gesund leben. Und dann hat man verschiedene Parameter sich angeschaut, die sehr ähnlich sind. Obwohl die geografisch so weit verstreut leben, kann man sagen, dass die insgesamt grundsätzlich relativ spirituell sind. Mhm. Ob das jetzt Gottesglaube oder Meditation oder was auch immer ist. Also eine gewisse Spiritualität, sehr enge soziale Netzwerke, viel Bewegung draußen, das sind häufig so rurale Gegenden, sage ich mal. Da bauen die Leute noch den eigenen Garten an und solche Geschichten. Und dass sich eben auch das Ernährungsmuster sehr, sehr, sehr ähnelt in seiner Zusammensetzung.
Trotz der weiten geografischen Verteilung.
Genau, also die einzelnen Lebensmittel sind dann vielleicht andere, je nachdem, wo welche Bohne wächst. Aber die Zusammensetzung ist sehr, sehr ähnlich. Und die erforscht man auch immer noch, die Blue Zones oder Teile dieser Blue Zones. Kann man tief eintauchen, auch in das Thema historische Blue Zones machen wir jetzt hier nicht. Was sich letztendlich daran zeigt, ist, dass, wenn man es in zwei Punkten zusammenfasst, ist, dass diese Menschen sehr vollwertig essen. Das heißt, die essen kaum verarbeitete Produkte, kaum irgendwie extra gezuckerte Produkte und dass sie sehr, sehr pflanzlich essen. Also die 95% so im Schnitt sind pflanzlich und 5% sind tierischen Ursprungs. Und das ist eigentlich Eat Your Fruits and Veggies.
Ja.
Es gibt noch eine bestimmte
Makronährstoffverteilung. Sag mal ganz kurz, du hast Prozent gerade gesagt, dass wir uns nochmal zu Hause vorstellen können, tierischen Ursprungs, um nicht ganz drauf verzichten zu müssen quasi. Was ist da noch so das Maß, was diese Blue Zones jetzt irgendwie gegessen haben? So, 5% finde ich schwierig.
Im konkreten Beispiel,
ja genau.
Das stimmt, hast recht. Genau, wenn man es auf Fleisch bezieht, dann sind das zum Beispiel, ist das 4 bis 5 Mal im Monat, so ein 60 Gramm Stückchen Fleisch.
Okay, wäre das so sind, 2 Mal im Monat der Sonntagsbraten
vielleicht. So ungefähr, genau. Ja, ja, das stimmt, alle 2 Wochen den Sonntagsbraten. Und das ist auch, also das sind 500, 600, 300 Gramm im Monat. Das ist das, was der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche an 2 Tagen verdient.
Ja, ist unglaublich.
Und auf Milchprodukte zum Beispiel bezogen ist das auch so, also Griechenland, Italien, da denkt man dann immer an Feta oder sowas. Das ist auch was, was die nicht im Block essen. Sondern was die sich über einen Salat streuseln, ja. So zum Beispiel. Man kann da jetzt, könnte da noch weiter diskutieren. Natürlich ist der Ziegenkäse, den die von ihrer Ziege, die da auf den Bergen rumhüpft und Wildkräuter frisst, auch nochmal was anderes als ein Käse, den man sich hier kauft. Insgesamt das ist vielleicht auch nochmal so ein Nebenparameter. Ein Großteil der Lebensmittel, die konsumieren, kommen aus einem Umkreis von wenigen Kilometern, weil die eben selbst noch so viel anbauen auch. Das spielt sicher auch eine Rolle. Aber grundsätzlich, und das geht ja mit unser aller Vorstellung von gesunder Ernährung absolut einher, vollwertig. Das heißt, für uns wäre der Anfang tatsächlich einfach bei jeglichem Produkt, das wir wählen, die Vollkorn-Variante zu wählen. Und eben überwiegend pflanzlich. Und ich glaube, da können alle zustimmen. Was zum Teil noch, zumindest in unseren Vorträgen, die Leute überrascht, ist es, dass es einfach tatsächlich so viel ist. Also, dass es tatsächlich so viele Pflanzen sind.
Ah, okay.
Und jetzt kann man sich in anderen und andere Beobachtungsstudien kommen vielleicht nicht zu 95%, aber letztendlich gehen alle in diese Richtung, je vollwertiger, je pflanzlicher, auch die klassische mediterrane Ernährung, die ja häufig erwähnt wird zum Beispiel, geht in diese Richtung. Mhm. Und wenn man sich dann jetzt ich würde einfach mal direkt, um dieses Muster zu manifestieren, quasi auf Leitlinien auch zu sprechen kommen oder auf Leitlinien ähnliche Studien. Das ist quasi das ist meine zweite Empfehlung, würde ich sagen. Nach der Global Burden of Disease Study lege ich allen sehr ans Herz, die Eat Lancet Studie sich anzuschauen. Auch letztes Jahr veröffentlicht, grandioses Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Bereichen Ernährung, Ernährungsmedizin und auch Klimaforschung. Wunderbar. Weil da haben wir quasi nochmal einen anderen Aspekt hier mit drin. Die haben geschaut, was ist denn die gesündeste Ernährung für das Individuum und was ist die gesündeste Ernährung oder können wir diese Ernährungsform, die wir dann da ermitteln, können wir diese Ernährungsform auf dieser Welt so herstellen, dass das nachhaltig funktioniert? Also dass wir diese Planetary Boundaries, Klima, Biodiversität, Wasser etc., dass wir die nicht sprengen.
Interessante Studie.
Absolut. Wenn man das runterbricht auf die einzelnen Prozent, dann sind wir da auch, glaube ich, bei 6 oder 7% tierischer Produkte, pflanzliche Produkte und eben ein sehr kleiner Anteil an verarbeiteten Produkten, irgendwie der Süßigkeit mal hier und da. Neue kanadische Veröffentlichung 2019 auch von Ernährungsleitlinien, die werden ja immer nur alle paar Jahre quasi abgedatet. Und bei denen ist es ähnlich. Die haben 25% ihres Ernährungstellers quasi für Protein vorgesehen und sagen, man soll mehr pflanzliches Protein als tierisches Protein essen. Und die beiden anderen Punkte, 50% sind quasi Obst und Gemüse, 25% sind Vollkorngetreide. Das heißt, die tierischen Produkte habe ich nur in dieser Proteinsektion und da sind das dann eben auch vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10% und dann bin ich eben auch bei dieser Größenordnung.
Mhm. Genau. Also die decken sich schon alle, ne? Also die Ergebnisse, die Blue Zone Beobachtungen, jetzt die Beobachtungsstudien und dann auch noch im Zusammenhang mit was günstig ist, halt auch für unseren Planeten, was nachhaltig ist. Also es ist wirklich auch nochmal schön, diesen Aspekt zu erwähnen, dass vor allen Dingen die Reduktion des Fleischkonsums, ich glaube, das ist ja, du hast es gesagt, bei uns sind es 300 Gramm in 2 Tagen versus im Monat. Die Reduktion des Fleischkonsums ist also nicht nur günstig, um meine eigene individuelle Gesundheit zu verbessern oder zu stabilisieren, sondern auch, um etwas für den Planeten, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit zu tun, indem ich eben dabei helfe, die CO2-Emissionen zu senken.
Absolut. Würde ich auch tatsächlich gerne vielleicht im weiteren Verlauf nochmal kurz erwähnen, weil das nämlich auch mit uns als Medizinerinnen und Medizinern zu tun hat. Aber du hast eben schon gesagt, und das ist auch das, was ich quasi daran erklären wollte. Es gibt tatsächlich auch, wenn man da noch einen draufsetzen will, kann man sich auch wieder die Global Burden of Disease Study anschauen, die auch eine Studie dazu haben, welche Risikofaktoren innerhalb des Risikofaktors Fehlernährung denn dann Relevanz haben. Und die bestätigen das letztendlich auch. Der größte einzelne Risikofaktor ist zu hohe Salzaufnahme. Das ist aber geschieht auch vor allem durch verarbeitete Produkte, gar nicht so sehr durch den Salzstreuer. Und alle anderen Folgen aus diesen Top Ten sind fast, also das heißt, der Risikofaktor zu wenig Gemüse, zu wenig Nüsse und Samen, zu wenig Obst.
Zu wenig Hülsenfrüchte.
Zu wenig Hülsenfrüchte, ja. Du sagst es, genau. Also das geht alles in die gleiche Richtung. Ja. Und dass wir uns bis jetzt, wobei die Leitlinien tun das natürlich, aber ohne dass wir uns jetzt Mechanismen oder klinische Studien angeschaut haben, ist das ja schon mal sehr, sehr hinweisgebend. Also auf wenn sich in der Ernährungswissenschaft oder in den Empfehlungen aus den Ernährungswissenschaften irgendwas ändert, dann ist es das, dass das Muster, das eigentlich schon quasi lange beschrieben ist, sich stärker in die gleiche Richtung entwickelt. Ja, je vollwertiger ich esse, je pflanzlicher ich esse und ich würde sagen, je abwechslungsreicher ich in diesem Schema, also je mehr Pflanzen ich zum Beispiel in meine Ernährung integriere, desto gesünder lebe ich oder desto mehr Vorteile ziehe ich aus meiner Ernährung.
Dass dieses Muster auch einfach weiter zementiert wird durch weitere Studien als die optimale Variante. Ja, kommen wir doch zum nächsten Aspekt und zur nächsten quasi Gruppe der Studien, die du auf uns vorstellen wolltest, um den Aspekt zu beleuchten, wie denn jetzt die Ernährung genau bei uns im Körper Einfluss nimmt auf den Gesundheitszustand. Das ist ja sicherlich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, aber das ist ja auch das, was uns Ärzte oder wissenschaftlich interessierte Naturwissenschaftler oder auch wissenschaftlich interessierte Menschen interessiert, wie das wirkt. Also ich kann dem Patienten vielleicht durch diese Ernährung oder Beobachtungsstudien auch schon mal ein bisschen einen Schubs geben, ne, dass man halt dem erklärt, man hat das gesehen und es gibt einen eindeutigen Zusammenhang, diese und diese Ernährung ist günstig, aber für uns ist es ja auch immer schön zu wissen, okay, da sind auch Fakten dahinter und das wirkt auf folgende Art und Weise im Körper. Vielleicht gehst du da nochmal ein.
Genau, du hast es gesagt, es gibt unendlich viele Mechanismen. Wir sind auch immer noch dabei und sind da noch nicht zum Ende gekommen oder ich glaube fast noch lange nicht zum Ende gekommen, eine bestenfalls eine gigantische Mindmap aufzuziehen, auf der man sieht, wie diese Mechanismen durch das Ernährungsmuster, das wir haben wollen oder das wir nicht haben wollen, beeinflusst werden oder durch einzelne Aspekte dieses Ernährungsmusters, wie die quasi beeinträchtigt werden, wie die untereinander wieder interagieren. Also sehr, sehr komplex. Sollte irgendjemand von den Hörerinnen oder Hörern da schon weiter sein, dann gerne auf uns zukommen. Also das ist eine Arbeit, die wäre, glaube ich, grandios, das so in seiner so umfassend darstellen zu können. Bis dahin behelfen wir uns quasi damit, vermeintlich wichtig oder wichtige Mechanismen zu benennen. Da gilt natürlich tatsächlich, dass man sich sonst, oder in der einfachen Vorstellung isst man halt und das deckt bestimmte Nährstoffe, decken bestimmte Bedarfe und deswegen funktioniert irgendein Enzym.
Genau, das wissen wir alle.
Genau, und das war's dann. Und letztendlich ist es aber so, dass Ernährung auf eigentlich jegliche auf jeglichen Stoffwechselprozess in unserem Körper Einfluss nimmt. Und wir können ja versuchen, verschiedene Bereiche zu involvieren. Das ist zum Beispiel ganz klassisch auch gerade bezüglich kardiovaskulären Erkrankungen, Fettstoffwechselgeschichten, auch zum Teil wissenschaftlich quasi umstritten. Oder wenn man die Medien liest, könnte einem das so vorkommen. Wir haben die Forschung zur Epigenetik. Ist dann nochmal, vielleicht wenn man so vielleicht krebserkrankungszugeordnet, sage ich mal. Und wir haben ganz grundlegende Mechanismen, die nicht nur, aber eben auch von Ernährung beeinflusst werden, wie das Mikrobiom, richtig, das Hot Topic aktuell, und chronische Entzündung.
Ja.
Letztendlich auch, die auch eine Rolle in allen chronischen Erkrankungen spielt.
Und viele dieser Faktoren beeinflussen sich ja auch wechselseitig. Also das Mikrobiom spielt für chronische Entzündungen eine Rolle. Das Mikrobiom hat Einfluss auf die Epigenetik sogar, zeigen Studien. Und ja, so gibt es viele, viele Wechselwirkungen.
Absolut. Und dann ist es natürlich auch so, dass wieder unterschiedliche Stoffwechselprozesse, die von Ernährung beeinflusst werden, die quasi wo unterschiedliche Mechanismen auf die gleiche Endstrecke Einfluss nehmen. Ich fange einfach mal mit der Fettstoffwechselgeschichte an. Super. Weil das da möchte ich zwei Punkte zu nennen. Ich glaube, 2014 gab es dieses Time Cover Butter is Back oder so hieß das.
Ja.
Und das ist ja irgendwas, was alle Jahre wiederkommt. So diese Diskussion, ja, sind denn jetzt gesättigte Fettsäuren, die überwiegend in tierischen Produkten zum Beispiel vorkommen oder in verarbeiteten Produkten, ist das denn jetzt so problematisch für das Cholesterin? Ich würde sagen, dass dieser Kritik immer wieder von einer sehr von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch vielleicht von einer bestimmten Lobby aufgebracht wird und letztendlich aber meiner Meinung nach oder ganz klar zu widerlegen ist und auch in den größten Teilen der Ernährungs- und Wissenschaft und Medizin anerkannt ist, ja, man bedient sich dieser Forschung auch in Stoffwechselambulanzen zum Beispiel, dadurch, dass man versucht, das gesättigte Fett in der Ernährung zu reduzieren, und man sieht da auch Ergebnisse. Und letztendlich brauche ich zwei Informationen. Ich muss einmal wissen, hat LDL was mit kardiovaskulärem Risiko zu tun? Und da kann ich aus ganz vielen Studien schöpfen, die sich die Wirkung von Statinen angeschaut haben, womit ich das LDL so ein bisschen rauf und runter regulieren kann, wie ich möchte, je nach Dosierung. Und dann zu gucken, wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko, das sich aus dieser Höhe des LDLs ergibt. Und da kann man ganz klar sagen, je niedriger das LDL, desto niedriger mein kardiovaskuläres Risiko. Ja. Das ist etabliert. Den zweiten Fakt, den ich brauche, das ist der erhöhen gesättigte Fettsäuren mein LDL. Und das ist auch in Dutzenden Kurzzeit- und auch Langzeitstudien klar belegt, dass gesättigte Fettsäuren mein LDL erhöhen. Und damit hat man eigentlich diesen Zusammenhang. Also gesättigte Fettsäuren erhöhen das kardiovaskuläre Risiko. Und da gibt es jetzt Lebensmittel, die viele gesättigte Fettsäuren haben. Hier sind es vor allem tierische Produkte. Und es gibt Lebensmittel, die mein LDL-Cholesterin oder Gesamtcholesterin senken. Und das passt auch wieder in unser Schema. Das sind zum Beispiel Haferflocken. Das sind vor allem Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen. Das sind Hülsenfrüchte und so weiter. So, das ist der erste Punkt, der häufig umstritten wird. Und den zweiten, den ich sehr, sehr spannend finde und der in der Forschung auch noch relativ jung ist, ist der, der vielleicht diese Kritik auch beenden könnte. Mhm. Da geht es um einen Stoff, der nennt sich TMAO, Trimethylamin-N-Oxid. Und da hat man in den letzten Jahren, gab es mehrere Veröffentlichungen, unter anderem im JAMA in den letzten Jahren, weil man gesehen hat, dass dieser Stoff, wenn er erhöht ist, als unabhängiger Risikofaktor für ein kardiovaskuläres Risiko gilt. Also egal, wie hoch mein Cholesterin ist, egal welche anderen Risikofaktoren ich habe, wenn ich ein hohes TMAO habe, habe ich ein erhöhtes Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Was hat das mit Ernährung zu tun? TMAO wird gebildet über die Leber und unser Mikrobiom.
Ja.
Aus Vorläufersubstanzen, und zwar Lecithin, Cholin, überwiegend aus rotem Fleisch und anderen tierischen Produkten, wobei man vor allem bei rotem Fleisch gesehen hat, dass das tatsächlich den TMAO-Spiegel so erhöht, dass das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist. Und zwar, weil dieses TMAO dann, das ist noch gar nicht so genau erforscht, auf sehr vielfältige Weise in den Cholesterinstoffwechsel wiederum eingreift. Mhm. Und das finde ich einfach spannend, weil das eben sehr, sehr jung ist, aber sehr beeindruckende Zahlen. Wir haben das auch, glaube ich, auf unserer Website in den verschiedenen Artikeln dazu, kann man das gerne nachschauen oder uns schreiben. Wir schicken gerne die entsprechenden Studien zu, weil das so ein bisschen diese Lücke schließt, wenn ich sage, okay, nur gesättigte Fettsäuren sind nicht verantwortlich für diese hohen Raten an kardiovaskulären Erkrankungen bei Menschen, die viel tierische Produkte essen. Und das stimmt, aber jetzt wissen wir halt, da gibt es noch eine zweite Komponente, die das sehr höchstwahrscheinlich erklärt.
Ja, schön. Das ist ja wahrscheinlich auch so der Bereich, den die meisten sich am ehesten vorstellen konnten, der Einfluss der Ernährung auf den Fettstoffwechsel. Jetzt gibt es natürlich noch andere Bereiche, wo dann, ich glaube, das Wissen um diesen Einfluss geringer ist oder sinkt. Du hast einen gerade angesprochen, auch in Verbindung mit dem Fettstoffwechsel, das Mikrobiom.
Also das heißt, das ist auch so, auch relativ junge Forschung. Und was wir ja eigentlich letztlich sehen, ist, dass das Mikrobiom ja letztendlich so eine Vermittlerrolle ist. Von allem, was eben in unseren Darm erreicht, wird in irgendeiner Form von den entsprechenden Mikrobiota, die da leben, verstoffwechselt. Und wir fangen im Endeffekt gar nichts vielleicht mit dem direkten Lebensmittel an, das wir da gegessen haben, sondern mit dem Stoffwechselprodukt, das wir daraus erhalten. Und insofern spielt es nämlich eben ganz oft eine Vermittlerrolle. Bei dem TMAO ist es zum Beispiel eine Sache. Also wenn wir bestimmte Bakterien in unserem Darm gar nicht hätten, dann würden wir aus Lecithin und Cholin kein TMAO machen oder kein TMA machen und hätten dann dieses Problem nicht. Und so ist es natürlich bei ganz vielen anderen Lebensmitteln auch noch. Und letztendlich ist das eine zweiseitige Beeinflussung. Einmal beeinflusst natürlich das Mikrobiom das bei jedem Menschen unterschiedlich ist, was aus den Lebensmitteln dann gemacht wird, welche Stoffwechselprodukte ich dann von diesem Mikrobiom wieder aufnehme. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich füttere ja dieses Mikrobiom durch das, was ich esse. Das heißt, meine Ernährung beeinflusst wiederum das Mikrobiom.
Okay, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, weil ich auch gelesen habe, dass in den ersten 2 Lebenswochen eigentlich schon das Mikrobiom relativ etabliert wird, also dass sich danach das Mikrobiom relativ wenig ändert. Habe ich trotzdem noch Einfluss durch meine Ernährung auf das Mikrobiom, ja, im Erwachsenenalter?
Wenn wir noch einmal kurz zurückspulen und sagen, was ist denn ein gutes Mikrobiom, dann ist die Frage noch gar nicht so wirklich zu beantworten, weil das einfach so komplex und so vielfältig ist und jedem Menschen individuell. Ich habe ein paar Bakterienspezies, von denen ich sage, okay, von denen weiß ich zumindest, dass die 1 oder 2 positive Aspekte haben. Die möchte ich wahrscheinlich in einem gesunden Mikrobiom haben. Anders kenne ich vielleicht auch ein paar oder kennt man ein paar, die man nicht so gerne haben möchte, aber wie tatsächlich diese Komposition aussehen sollte im Optimalfall für das entsprechende Individuum, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Was wir sagen können mit Sicherheit ist, dass eine möglichst große Vielfalt des Mikrobioms sinnvoll ist.
Intuitiv fast sogar.
Klar. Genau, wie so ein Ökosystem. Genau. Ja, so je vielfältiger, je breiter das aufgestellt ist, desto gewappneter ist das irgendwie.
Genau, auch gegen Bakterien, die eventuell uns nicht freundlich gesinnt sind.
Absolut. Genau, das heißt, diese Vielfalt ist erstmal das, sage ich jetzt einmal mal, das primäre Ziel, bevor wir mehr wissen. Und auf diese Vielfalt wirken sich bei all den Studien, die da gerade draußen sind und sich Details anschauen, auf diese Vielfalt wirken sich sehr, sehr viele Dinge aus, also Lebensstil, auch vor allem Stress, Bewegungsarmut, eben auch Ernährung. Und insbesondere, denke ich, 3 grundlegende Faktoren. Einmal ist das tatsächlich der Geburtsmodus. Mhm. Also wir sehen, dass Spontangeburt und Sektio unterschiedliche Mikrobiota quasi mit sich bringen. Und das Mikrobiom wird tatsächlich in den ersten Wochen dann quasi etabliert. Dann sehr einflussreich sind Antibiotika-Behandlungen, gerade im ersten Lebensjahr. Auch intuitiv absolut. Nahezu, weil man einfach sehr viele Bakterien im Darm abtötet. Und der dritte Einfluss ist eben Ernährung. Und da ist es quasi Variabilität, erzeugt Variabilität. Also wenn ich mich sehr abwechslungsreich pflanzlich, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, warum ich es im Hinterkopf habe, aber ich habe so eine Faustregel im Kopf von 30 verschiedenen Pflanzen, die man quasi innerhalb mindestens einer Woche
interessant
konsumieren sollte.
Da können wir jetzt alle anfangen zu zählen.
Genau, ja. Ich finde, man kommt da eigentlich ganz gut drauf.
Ja.
Die eben auch wieder für die Variabilität im Mikrobiom führen. Für Mediziner und Medizinerinnen finde ich auch noch sehr, sehr spannend, ist, dass viel mehr Medikamente einen Einfluss aufs Mikrobiom haben, als wir das denken würden. Bei Antibiotika ist das total offensichtlich.
Ja.
Aber es wird geschätzt, dass bis zu 1/3 aller Medikamente in irgendeiner Form antimikrobielle Wirkung entfaltet. Mhm. Und da sind so Klassiker dabei, Protonenpumpen, Inhibitoren, Beta-Blocker, die eben für eine Veränderung des Mikrobioms sorgen. Und das ist insofern für uns sicher auch nochmal spannend. Inwiefern die Ernährung oder inwiefern wir das Mikrobiom noch ändern können, wissen wir, denke ich, insbesondere auch aus Beobachtungsstudien. Wenn ich mir Menschen anschaue, die ihr Umfeld quasi ändern, also ihre Umwelt irgendwie auswandern oder sowas, dass sich bei denen das Mikrobiom auch mit ändert. Also von daher habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit.
Ein Einfluss. Klingt so.
Genau, habe ich auf jeden Fall den Einfluss. Wie groß der ist, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster lehnen. Da ist ja auch unfassbar viel Forschung dahinter, was Präbiotika, Probiotika reißen können. Bis jetzt, meines Wissens nach, noch ohne den grandiosen Durchbruch. Mhm. Zumindest im Sinne von, einen Monat lang irgendeine Kur. Mhm. Und damit habe ich mein Mikrobiom quasi auf den guten Weg gebracht. Und dann bin ich da. So funktioniert es auf keinen Fall. Und auch ansonsten scheint das deutlich schwieriger zu sein, das zu beeinflussen. Und also es macht auch Sinn, dass natürlich eine Umstellung meines Lebensstils, die langfristig ist, langfristig mein Mikrobiom umstellt. Und dementsprechend habe ich natürlich über Ernährung da eine ganz gute Möglichkeit.
Ich erinnere mich da an eine Vergleichsstudie, die ein eine Bevölkerungsgruppe aus Afrika, relativ rural lebend und mit der europäischen Ernährungsweise verglichen hat. Also nicht die beiden Bevölkerungsgruppen, sondern ihre intestinale Flora. Mhm. Und bei der Bevölkerungsgruppe, die sich eben nach der europäischen Ernährungsweise ernährt hat, hat man einen erniedrigten Gehalt an, und du hast sie schon angesprochen, kurzkettigen Fettsäuren im Darm gefunden, die ja sehr wichtig für die Darmgesundheit auch sind. Mhm. Kannst du das nochmal erklären?
Es gibt Ballaststoffe nur in Pflanzen, vor allem in Vollkorngetreide, vor allem in Hülsenfrüchten. Und der Klassiker sind zum Beispiel geschrotete Leinsamen oder sowas, im Müsli, im Salat oder sowas. Sehr ballaststoffreich. Die werden in unser Mikrobiom von bestimmten Spezies zu kurzkettigen Fettsäuren, Short-Chain-Fatty-Acids, umgewandelt. Und diese sind es, also wir selbst können diese Ballaststoffe überhaupt nicht verdauen. Mhm. Das machen quasi die Bakterien für uns, und deren Stoffwechselprodukte, nämlich diese Short-Chain-Fatty-Acids, die können wir nutzen, und zwar auf sehr, sehr vielfältige Weise. Also es gibt nahezu jede Zelle, jedes Gewebe unseres Körpers hat Rezeptoren für Short-Chain-Fatty-Acids. Die können zum Teil die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Daran wird schon so mal eine Marke, welchen Einfluss die haben.
Wahnsinn.
Und ganz lokal ist es so, dass sich Darmzellen auch von kurzkettigen Fettsäuren ernähren und dementsprechend gesund bleiben, die Darmbarriere, die Zellbarriere quasi aufrechterhalten gegenüber Schadstoffen. Das heißt, das wirkt sowohl lokal als auch im ganzen Körper. Das ist sicher eine der ganz gut erforschten Wirkungen des Mikrobioms.
Also wir merken schon, wir können schon extrem viel jetzt über das Mikrobiom sagen, was dieses Mikrobiom alles an Einfluss auf den Körper, über welche Mechanismen auch immer, ob das die kurzkettigen Fettsäuren sind oder über andere Substanzen oder über direkte Bildung von Vitaminen. Also auf jeden Fall sind da viele, viele Aspekte dabei. Aber es ist immer noch, wie du gesagt hast, gleich am Anfang, ein junges Feld der Forschung. Und da kann man wirklich gespannt sein, was wir da noch feststellen, inwieweit das Mikrobiom auf unsere Gesundheit Einfluss hat und inwieweit dann wiederum unsere Ernährung auf das Mikrobiom Einfluss hat. Lass uns nochmal als letzten Punkt zu den Inflammationen und den inflammatorischen Prozessen kommen.
Ja, genau. Das zeigt auch nochmal an so einem Beispiel, wie eben verschiedene Mechanismen da oder verschiedene Einflussformen von Ernährung da zusammenfließen. Chronische Inflammation, chronische Erhöhung der entsprechenden Inflammationsmarker, die wir haben, spielt in allen chronischen Erkrankungen eine Rolle. Ist ja auch häufig Angriffspunkt für eine entsprechende Medikation. Und jetzt kann man sich natürlich super einfach machen und kann sich irgendeine Meta-Analyse raussuchen und kann dann sagen, die klassische Western-like Diet mit vielen verarbeiteten, vielen tierischen Produkten, die erhöht all diese Inflammationsmarker, die wir so messen können. Und wenn man das eben mit einer vollwertigeren pflanzlichen Ernährung macht, dann ist das nicht so sehr der Fall. Das kann man sich recht einfach machen, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass drei Mechanismen hier vor allem mit Ernährung verbunden sind. Der erste ist schlicht und ergreifend Übergewicht. Ich habe Übergewicht, Adipozyten, vor allem viszerales Fett, die Adipokine ausschütten, die wiederum klassische Entzündungsmarker, IL-1, IL-6, TNF-Alpha und so weiter erhöhen und damit quasi zu chronischer Entzündung beitragen. Jetzt hat Übergewicht natürlich sehr viel mit Ernährung zu tun. Und wer sich zu Ernährung und Übergewicht genauer informieren will und einen sehr kurzweiligen Vortrag, ich glaube von einer knappen Stunde, sich anschauen will, dem empfehle ich sehr von Dr. Michael Greger Evidence-Based Weight Loss. Das ist angelehnt an sein neues Buch How Not to Diet. Sehr empfehlenswert. Und da sieht man, wie viel Ernährung mit Übergewicht zu tun hat, und zwar nicht nur im Sinne von Kalorien raus, rein Kalorien raus, das ist ja das, was häufig propagiert wird, das wäre so eine simple Rechnung, ich muss einfach mehr Kalorien verbrennen, als ich zu mir nehme, oder genauso viele. Mhm. Und Michael Greger zeigte eben wunderbar, dass das mitnichten so ist, sondern dass es sehr, sehr viel mehr Einflussfaktoren gibt. Und im Endeffekt zeigt sich auch da, und das ist auch wieder plausibel, wenn je vollwertiger ich esse, je pflanzlicher ich esse, das heißt, je nährstoffdichter und kalorienärmer ich esse, das ist quasi der plausibelste Faktor, desto wahrscheinlicher kann ich Gewicht verlieren oder mein Gewicht halten. Ballaststoffreiche Lebensmittel muss ich lange kauen, die erzeugen gutes Sättigungsgefühl, das spielt da zum Beispiel auch eine Rolle, auch noch viele weitere Faktoren, das heißt, dass diesen ersten Punkt Übergewicht erzeugt Entzündung, der ist natürlich sehr ernährungsrelevant und da passt das Muster auch wieder. Mhm. Der zweite Grund für Entzündung ist oxidativer Stress. Mhm. Kennen wir auch alle, reaktive Sauerstoffspezies, sogenannte freie Radikale, die letztendlich immer die ganze Zeit bei uns entstehen durch Stoffwechselprozesse. Ich kann das ein bisschen anheizen, wenn ich gerne rauche. Aber letztendlich entstehen die immer und ich brauche die guten Antioxidantien, um eben diese freien Radikale abzufangen, um da ein Elektron schenken zu können. Und jetzt ist ja die Frage, was sind denn Antioxidantien? Und da kommen wir haben die Ballaststoffe kurz angesprochen, sprechen wir gleich noch drüber. Für mich sind insgesamt sind sehr hochpotente Antioxidantien sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist für mich neben den Ballaststoffen eigentlich so ein bisschen die zweite Magie oder zweite Teil der Magie der Ernährung. Tatsächlich ein bisschen magisch, weil tausende sekundäre Pflanzenstoffe existieren. Das sind Verbindungen, die in den Pflanzen sind, um den Farbe zu geben, um den Geruch zu geben, um irgendwie Feinde abzuwehren und so weiter. Und die wir eben im Detail noch gar nicht erforscht haben, von denen wir aber wissen, dass sehr viele von denen ein sehr, sehr hohes antioxidatives Potenzial haben. Also Polyphenole in der Sojabohne zum Beispiel, Flavonoide im Apfel und so weiter. Also es gibt Hunderte oder Tausende, die eben wunderbar diesen oxidativen Stress reduzieren können und damit Entzündungen und letztendlich Zellschädigungen auch ganz konkret durch freie Radikale unterbinden können. Das ist der zweite Link zwischen Ernährung und Entzündung meiner Meinung nach. Und der dritte, hatten wir schon gesprochen, kurzkettige Fettsäuren durch Ballaststoffe, die auf ganz vielen Ebenen in Stoffwechselprozesse eingreifen und die unter anderem eben an verschiedenste Immunzellen andocken und da, das ist auch wieder im Detail dann komplexer, weil die können das sowohl runter als auch rauf regulieren, regulieren das aber zum Beispiel rauf in der Präsenz von Pathogenen, das heißt, wenn ich das wirklich brauche, und regulieren grundsätzlich Entzündungen runter, wenn ich die eben nicht brauche. Das heißt, chronische Entzündung wird durch ballaststoffreiche Ernährung durch kurzkettige Fettsäuren reduziert. Und damit habe ich quasi drei Mechanismen.
Über die Ernährung.
Über die Ernährung, über ganz verschiedene Schienen, über ganz verschiedene Prozesse.
Gibt es denn schon zu irgendeinem dieser Felder auch klinische Studien? Du hast ja schon anfangs gesagt, es gibt wenige klinische Studien. Also was wir uns wünschen, sind natürlich RCTs. Gibt es denn schon irgendwas?
Ja, es gibt diverse klinische Studien aus den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bezug auf verschiedenste Erkrankungen. Sehr spannend, zum Teil bei kardiovaskulären Erkrankungen. Ich würde eine rauspicken zum Diabetes von, ich glaube 2016 ist sie, die Direct Study, die vor allem erstmal durch einen sehr starken Gewichtsverlust und dann durch eine Aufrechterhaltung aufgrund einer entsprechenden Ernährung dazu beigetragen hat, dass insgesamt 50% die Studie ging über ein Jahr, Kontrollgruppe mit klassischer medikamentöser Behandlung, das waren Typ-2-Diabetiker und Diabetikerinnen, die deren Diagnose weniger als 6 Jahre zurücklag. Die Interventionsgruppe hat quasi erstmal drastisch an Gewicht verloren, durch tatsächlich in dem Fall entsprechende Trinknahrung und Kalorienreduktion und dann eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung das Gewicht quasi soweit aufrecht erhalten oder auf dem Level gehalten. Und da hat man gesehen, dass 50% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen binnen diesen Jahres quasi keinen Typ-2-Diabetes mehr hatten. Das heißt, die hatten diese Krankheit nicht, die immer noch bei sehr vielen Menschen als chronische Erkrankung gilt. Zum gleichen Thema, die erwähne ich noch, gibt es tatsächlich über einjährigen RCT, der zum Beispiel eine vollwertig pflanzliche Ernährung mit einer Ernährung vergleicht, die Diabetesgesellschaft in den USA empfiehlt und wo man auch in beiden Gruppen sieht, dass der HbA1c runtergeht und zwar sehr schnell. Das ist auch noch was in ganz vielen klinischen Studien klar wird, zu Diabetes, zu kardiovaskulären Erkrankungen, zu rheumatischen Erkrankungen, dass das, wenn ich diese Umstellung konsequent durchführe, dass ich innerhalb von wenigen Wochen einen Benefit ja, habe. Das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel beim in der Therapie des Diabetes und auch bei kardiovaskulären Erkrankungen.
Ja, und gibt nochmal ein bisschen Pulver eben, um wirklich jetzt nicht in der ersten Therapie, nachdem ich den Diabetes diagnostiziert habe, gleich mit Metformin zu starten, sondern eben wirklich erstmal durch Anpassung von Lebensstilmaßnahmen, allen voran Ernährung und sicherlich auch Bewegung, da wirklich auch eben diesen Diabetes wieder rückgängig machen kann, wenn Absolut. Ich noch mich am Beginn befinde.
Ja, ja, wunderbar. Und so steht es ja, wie du sagst, eigentlich auch in den Leitlinien.
So ist es, richtig.
Und das ist aber, weil das mit uns, wir kommen gleich noch drauf, weil das mit unseren Mitteln im Gesundheitssystem gerade nicht so wirklich effektiv funktioniert, Leute in ihrem Lebensstil zu beeinflussen, ist das eigentlich so ein bisschen eine Proforma-Regel. Das steht da drin, aber im Endeffekt wird das nicht umgesetzt, obwohl das sehr, sehr mächtig ist.
Ja, und lass uns direkt darüber sprechen, jetzt abschließend. Wir haben, glaube ich, festgestellt, dass wir sehr viel wissenschaftlich über Ernährung reden können und sehr viel wissenschaftlich fundiert schon sagen können, warum welche Ernährung für uns individuell für den Gesundheitszustand gut ist und über welche Mechanismen. Darüber könnte man in jedem einzelnen Feld noch jeweils eine Stunde weiterreden, denke ich. Trotzdem finde ich das sehr schön und auf jeden Fall haben die Hörer auch viel Inspiration, denke ich, bekommen, um vielleicht bei der einen oder anderen Studie mal reinzuschauen. Mhm. Lass uns aber jetzt mal genau darüber noch zum Abschluss sprechen. Was können wir tun oder was müssen wir tun, dass das auch wirklich ankommt und dass das flächendeckend eingeführt wird?
Das sind auf jeden Fall sehr dicke Bretter.
Und das sind auch, glaube ich, die Bretter, die ihr euch bei PAN quasi als Ziel gesteckt habt, oder?
Genau, die wollen wir durchbohren, so ist es. Das Problem ist, denke ich, auf drei Ebenen. Einmal tatsächlich klassische Aufklärung, Wissensvermittlung. Das Wissen, dass Ernährung in kurzer Zeit bei ganz vielen Erkrankungen sehr, sehr stark wirken kann. Und wie das wirkt vielleicht, also das ist Aufklärungsarbeit, wobei ich da auch sagen muss, dass tatsächlich viele Medizinstudierende und auch viele Ärztinnen und Ärzte da die grobe Richtung, sage ich mal, absolut kennen und wissen, dass das sinnvoll wäre. Uns liegt daran, da nochmal quasi so Begeisterung zu schaffen, um den wirklichen Impact zu zeigen. Das ist die eine Sache. Wir haben vor allem Vorträge in medizinischen Hochschulen. Wir haben mittlerweile aktuell zwei, demnächst aber auch mehrere Hochschulgruppen. In Köln hat unsere Hochschulgruppe den ersten Wahlpflichtblock Ernährungsmedizin ins Leben gerufen, der jetzt nächstes Semester startet. Klasse. In Hamburg gibt es auch eine Ringvorlesung. Wir bieten auf unserer Website Informationen an und erweitern diese Informationen stetig. Und wir sind Mitorganisator der VEGMED-Konferenz, Europas größter Konferenz zu pflanzenbasierter Ernährung in der Medizin, getragen von der Charité, vom Emanuel-Krankenhaus, von uns und von ProVeg. Das ist auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Also da geht es erstmal um Weiterbildung, um Bewusstmachung, dass wir das alle wissen.
Ja.
Und der zweite Punkt, und das ist der, wo wir gerade Ärztinnen und Ärzte verlieren, und das auch also vollkommen zu Recht. Ich habe dieses Wissen und ich habe sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, das einzusetzen. Als Ärztin oder Arzt kann ich das selber nicht, muss ich auch gar nicht tun, habe keine Zeit dafür, kriege da kein Geld dafür. Und ich habe aber kein Tool, das ich dem Patienten oder der Patientin so einfach an die Hand geben kann. Ich habe ein paar Möglichkeiten. Ich kann eine Ernährungsberatung empfehlen. Letzten Endes muss der Patient das dann mit der Krankenkasse selbst ausmachen. Das ist immer schon mal eine gewisse Hürde und dass leider nicht flächendeckend gute Ernährungsberatung zu bekommen ist. Ich habe Disease-Management-Programme, in die bestimmte Ernährungsinhalte einfließen, aber auch sehr begrenzt. Mhm. Also ich habe, obwohl es die gibt, zumindest kenne ich das nicht, in Deutschland gibt es kein Programm, das tatsächlich effektiv Menschen zu einer nachhaltigen Ernährungsumstellung führt und die darin begleitet, das einfach zugänglich und im besten Fall von Krankenkassen bezahlt werden wird. Dieses Tool gibt es aktuell nicht.
Und da ist die Gesundheitspolitik gefragt.
Genau, da ist die Gesundheitspolitik gefragt und das ist quasi schon die dritte Ebene unserer Arbeit. Da sind wir quasi am Netzwerken, aber das wäre quasi Lobbyarbeit, das wäre ein deutlich intensiveres Public Health Engagement von allen Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen, weil es diese die Empfehlungen, die es dazu gibt, also wie ich bestimmte Steuermodelle aufsetzen kann, wie ich zum Beispiel sehr plausibel und einfach verhindere, dass es Süßwaren oder Fastfood-Werbung gibt, die auf Kinder abzielt und so weiter. Also da gibt es von der WHO, da gibt es auch von deutschen Public Health Verbänden, gibt es da ganz klare und wissenschaftlich gut dokumentierte Lösungsvorschläge und letztendlich auch Forderungen.
Ist kein Hexenwerk, ja.
Genau, ist kein Hexenwerk. Aber es scheitert eben an anderen politischen Interessen. Und das ist, würde ich mal fast sagen, das wäre natürlich, das ist so ein bisschen unsere Vision.
Ja.
Wenn alle Ärztinnen und Ärzte wissen, was wichtig ist, das ist wunderbar. Wenn wir im Gesundheitssystem wissen, effektive Werkzeuge haben, ist auch wunderbar. Aber am allerwunderbarsten ist es natürlich, wenn wir quasi gesamtgesellschaftlich Verhältnisprävention betreiben, wenn die gesunde Variante auch die ist, die wir immer, die wir leicht zur Verfügung haben, die günstig ist, die gut schmeckt, da passiert ja gerade viel, dann ernähren sich die Menschen so und dann entwickeln die gar nicht erst diese Erkrankungen und ich muss mit riesigen Umwälzungen im Gesundheitssystem darauf reagieren. Insofern, wäre das der größte Hebel. Der wichtigste Hebel, allerdings natürlich auch der schwersten zu bewegen ist.
Ja, und eigentlich haben wir ja auch, darüber haben wir im ersten Teil gesprochen, festgestellt, dass es auch aus kostentechnischen Gründen durchaus Sinn machen würde, diesen Hebel in Bewegung zu setzen, wo man jetzt annehmen könnte, das ist das größte Hindernis, warum das sich gesundheitspolitisch noch nicht bewegt hat. Aber selbst da, nach Rechnungen, spricht das dafür, das umzusetzen und einzuführen.
Absolut. Da müssen wir irgendwie, sag ich mal, lauter werden. Das bedarf tatsächlich des, sag ich jetzt mal, des politischen Arztes oder der politischen Ärztin. Es gibt verschiedene Strukturen, die das schon tun, aber die sind sehr leise und die haben wenig Druckmittel. Und wenn da das Bewusstsein stärker wäre, dass wir eben nicht nur unter Anführungszeichen, weil das ist ja ein grandioses Ziel, mehr Menschen in bester Gesundheit zu haben, aber auch aus Eigeninteresse, um unseren eigenen Job, unser eigenes Leben, haben wir drüber gesprochen, angenehmer, sinnhafter zu gestalten, macht das total viel Sinn, da lauter zu werden und als gesellschaftlich total anerkannte Gruppe nach wie vor und auch als Gruppe mit einem gewissen gesellschaftlichen Impact, da die Möglichkeiten zu nutzen, Druck aufzubauen.
Schön, Niklas. An dieser Stelle danke ich mich bei dir für dieses unglaublich spannende Gespräch. Und gerade am Ende hast du vielleicht nochmal ein paar Hörer zu Hause mitgerissen, dass auch der ein oder andere vielleicht Lust hat, sich zu engagieren oder vielleicht auch einfach jetzt ein größeres Bewusstsein für dieses Thema hat und auch vielleicht eine Leidenschaft geweckt ist für dieses Thema, dass es doch wirklich so relevant ist für so viele Aspekte unseres Lebens. Schaut auch gerne auf die Seite von pan-int.org. Eine wirklich sehr interessante Seite, sehr wissenschaftlich aufbereitet mit vielen Links zu vielen Studien, interessante Hintergrundinformationen zu allem, was ihr dazu wissen möchtet. Ja, ich bedanke mich.
Ich möchte sehr gerne noch die Organisation nutritionfacts.org empfehlen. Das sind jeweils hunderte kurze Videos zu allen möglichen Zusammenhängen von Ernährung, auch einzelnen Lebensmitteln und Gesundheit, verschiedenen Erkrankungen. Da vorbeischauen, sehr kurzweilig, sehr, sehr wissenschaftsbasiert aufbereitet. Ich möchte empfehlen den Blog ernährungsmedizin.blog von Professor Martin Smollich, Professor für Pharmakonutrition in Lübeck, grandioser Blog. So, das war meine Empfehlung. Wer ein bisschen Interesse für dieses Thema irgendwie erhalten hat im Rahmen dieses Podcasts, dem empfehle ich ganz vollherzig, diese Quellen sich mal anzuschauen.
Vielen Dank für die Tipps und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Schön. Und auch bei Amboss seid ihr übrigens immer an der richtigen Adresse. Im Rahmen unserer Leitlinieninitiative kooperieren wir auch seit kurzem mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und haben hier zum Startschuss die Leitlinie zur klinischen Ernährung in der Intensivmedizin integriert. Nochmal ein neues Thema. Dann verabschiede ich mich von dir, Niklas, und auch von euch zu Hause. Verabschiede ich mich und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.